Wir hatten ja nun diese beiden Vorträge von Herrn Roth und Herrn Kröber und da sind sicherlich eine ganze Menge von Fragen offen geblieben und vor allen Dingen, das kann ich so als Naturwissenschaftler auch sagen, ist immer die Frage, ob wir überhaupt mit den richtigen Begriffen arbeiten, vor allen Dingen, wenn sich Naturwissenschaftler eben dann auf philosophisches oder gar juristisches Glatteis begeben. Und deshalb dringend notwendig und dringend erwünscht, eben doch jetzt einmal begriffliche Klarstellungen, die eben auch diese naturwissenschaftlichen Dinge mit berücksichtigen. Und Herr Pauen ist wohl wie keiner dafür geeignet und viele von Ihnen kennen vielleicht sein großartiges letztes Buch, Illusion, Freiheit, Fragezeichen, mögliche und unmögliche Konsequenzen der Hirnforschung. Das ist nicht das einzige Buch und ich habe mir also eine ganze Reihe hier gerade noch ausgedruckt, Herr Pauen, also schon sehr, sehr viele Publikationen über das Rätsel Bewusstsein und die Grundprobleme der Philosophie des Geistes über phänomenales Bewusstsein und so weiter. Und Neurowissenschaften und Philosophie ist eines seiner bemerkenswerten Arbeitsgebiete. Und vor allen Dingen, das habe ich noch nicht gelesen, Schellengeklingel oder Offenbarung. Und ich glaube, darüber werden wir dann heute Abend etwas hören. Herr Pauen, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns jetzt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Tatsächlich kann man sich fragen, wenn man die Diskussion in der letzten Zeit verfolgt, warum erregen die Neurowissenschaften und warum erregen die teilweise ja nur vermuteten Fortschritte in den Neurowissenschaften ein solches Aufsehen und was macht den Unterschied eigentlich aus zwischen dem, was in den Neurowissenschaften passiert und zum Beispiel den Entwicklungen in den klassischen Naturwissenschaften, die die Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts bestimmt hat. Und ich denke, es fällt bei etwas näherer Betrachtung gleich auf, dass es einen zentralen Unterschied gibt. Die Neurowissenschaften befassen sich nicht mit der Erforschung der externen Realität, bei der man immer noch sagen kann, naja gut, mich interessiert das oder mich interessiert das nicht, sondern sie befassen sich mit dem Organ, das die Basis all der Fähigkeiten ausmacht, die kritisch, die relevant sind für unser Selbstverständnis. Das heißt, wir müssen erwarten, dass bei der Erforschung dieses Organs, nämlich des menschlichen Gehirns, sich herausstellt, dass bestimmte Fähigkeiten, oder wir können zumindest erwarten, dass bestimmte Fähigkeiten, die wir uns zuschreiben und die kritisch für unser Selbstverständnis sind, dass wir die tatsächlich nicht besitzen, dass wir uns da getäuscht haben. Man sollte allerdings gleich sehen, dass unser Selbstverständnis keine Sache ist, die innerhalb der letzten 10 Jahre erfunden worden ist, sondern das basiert auf einer mehrere tausend Jahre langen Erfahrung mit uns selbst. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas fundamental falsch ist, vielleicht nicht ganz so groß, wie das einige Prognosen unterstellen. Vielfach scheint auch der Eindruck zu entstehen, als seien die Neurowissenschaften alleine relevant für das Urteil darüber, welche Konsequenzen ihre Befunde für das menschliche Selbstverständnis haben. Also es sieht manchmal so aus, die Naturwissenschaften geben jetzt eine wissenschaftliche Antwort auf Fragen, an denen sich Philosophen und andere Geisteswissenschaftler jahrtausende lang die Zähne ausgebissen haben und sich niemals einigen konnten. Und möglicherweise, oder viele der Autoren und einer speziell bei Wolf Singer, kriegt man den Eindruck, naja, und wenn diese Klärungen dann da sind, dann wird das fundamentale Konsequenzen für unser Selbstverständnis haben. Und das Problem, an dem das am klarsten zutage tritt, ist eben das Problem der Willensfreiheit. Ganz kurz ein Zitat, das wird das einzige Zitat bleiben heute von Singer. Der Aufklärungsakt in der Hirnforschung ist zweifellos noch viel problematischer, als es zum Beispiel in der Quantenphysik war. Da haben Sie genau den Vergleich, den ich eben auch angestellt habe. Damals bestand das Problem darin, Unvorstellbares anschaulich zu machen. Wir aber müssen etwas vermitteln, das einem Frontalangriff auf unser Selbstverständnis und unsere Menschenwürde gleichkommt. Wir erfahren uns als freie mentale Wesen, aber die naturwissenschaftliche Sicht lässt keinen Raum für ein mentales Agens wie den freien Willen, das dann auf unerklärliche Weise mit den Nervenzellen wechselwirken müsste, um sich in Taten zu verwandeln. Man könnte, wenn man sich dieses Zitat etwas genauer anguckt, an sehr vielen Stellen ansetzen. Ich möchte mich auf einen Punkt beschränken, nämlich auf die Frage, ist es tatsächlich so, wie Singer an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen unterstellt, dass wenn wir herausfinden würden, dass unsere Willensakte auf Gehirnprozessen basieren. Und wenn sich herausstellen würde, dass diese Gehirnprozesse determiniert sind, ist es dann so, dass wir dann auch gleichzeitig wissen, dass wir nicht frei sind. Um das klären zu können, muss man zunächst einmal wissen, was heißt es überhaupt, frei zu sein? Was meinen wir überhaupt, wenn wir davon sprechen, dass eine Person oder eine Handlung frei ist? Das heißt, was kann man sinnvollerweise unter Freiheit verstehen? Das ist nichts Selbstverständliches. Das ist eine philosophische Frage insofern, als wir hier erstmal klären müssen, was bedeutet dieser Begriff Freiheit, welche Normen liegen zugrunde, wenn wir davon sprechen, dass eine Person frei ist. Nun ist die Philosophie in dieser Frage allerdings nicht frei. Sie hat auch nicht die Möglichkeit, sich einfach in den Lehnsessel zu setzen oder aufs Katheder zu stellen und ewige Wahrheiten zu verkünden, sondern der entscheidende Punkt ist, philosophische Arbeit an der Stelle ist letztlich eine Klärung und Systematisierung von vorwissenschaftlichen Intuitionen. Das heißt, die philosophische Klärung dieses Begriffs bemüht sich darum, unsere vorwissenschaftlichen Vorstellungen, also das, was wir immer schon meinen, wenn wir von Freiheit sprechen, zu systematisieren und zu einer kohärenten Konzeption zusammenzufassen. Das Ziel dabei ist, hieraus dann handhabbare Kriterien für freie Handlungen, für die Beurteilung von Handlungen zu liefern und natürlich auch Kriterien für empirische Untersuchungen. Das ist der Sinn eines solchen Freiheitsbegriffs bzw. einer philosophischen Konzeption von Freiheit. Also die Entwicklung eines klaren Maßstabs auf der Basis von vorwissenschaftlichen Intuitionen. Nun gibt es natürlich, ist dieses Problem der Freiheit nicht gerade neu. Sie finden eine sehr rege Auseinandersetzung mit diesem Thema bereits in der Spätantike, also zum Beispiel oder vor allen Dingen bei Augustinus. Es gibt eine traditionelle Vorstellung, die allerdings jetzt gerade nicht für Augustinus gilt, zumindest nicht für eine wesentliche Phase seines Werkes, eine traditionelle Vorstellung von Freiheit, die geht nun tatsächlich davon aus, dass es keine Freiheit gibt, wenn sich herausstellen sollte, oder keine Freiheit gäbe, wenn es sich herausstellen sollte, dass unsere Welt determiniert ist. Sollte sich also herausstellen, dass unsere Willensakte neuronal realisiert sind, also realisiert sind durch neuronale Prozesse in unserem Gehirn, dann wüssten wir, dass wir nicht frei sind. Das heißt natürlich auch, dass Freiheit keine wissenschaftlich analysierbare Fähigkeit ist, sondern Freiheit wäre eben gerade das, was sich der Gesetz oder der Erfassung in Naturgesetzen entziehen würde, auch der Erfassung in psychologischen Gesetzmäßigkeiten oder psychologischen Erkenntnissen. Ich möchte dagegen eine andere Konzeption von Freiheit verteidigen. Ich möchte zeigen, dass Freiheit vereinbar ist mit der Annahme, dass alles in unserem Gehirn mit rechten naturwissenschaftlichen Dingen zugeht. Möchte zeigen, dass Freiheit vereinbar ist mit Determination. Ich werde aber keine Annahmen darüber machen oder keine Aussagen darüber machen, ob unsere Welt tatsächlich deterministisch ist. Das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand weiß. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass die Frage der Determination nicht relevant ist für die Frage nach der Freiheit. Zweiter wesentliche Punkt oder die daraus folgt ebenfalls, dass es für die Frage nach der Freiheit auch nicht relevant ist, ob unsere Willensakte neuronal realisiert sind oder nicht. Auch das ist eine Frage, die ich hier nicht behandeln werde. Ich werde hypothetisch annehmen, es könnte sein, dass es so ist, und dann kann man sich überlegen, welche Konsequenzen das hat. Aber es wird sich herausstellen, dass das nicht relevant ist. Wenn das stimmt, was ich sage, dann wäre Freiheit eben nicht etwas, was ich der wissenschaftlichen Erforschung entziehen würde, sondern eine ganz normale Eigenschaft, deren Entstehung und möglicherweise auch deren Verlust wir mit den normalen wissenschaftlichen Methoden untersuchen können. Aufbau, ich werde zuerst versuchen, ein Minimalkonzept von Freiheit zu entwickeln. Ich nenne das personale Freiheit, und es wird sich herausstellen, das ist kompatibel mit der Annahme, dass unsere Welt determiniert ist. Ich werde dann fragen, ob wir nicht eigentlich viel mehr brauchen, ob wir also nicht einen weitergehenden Ansatz brauchen, und ich werde das versuchen, an zwei Beispielen zu demonstrieren oder diese Frage anhand von zwei Beispielen stellen. Einmal, wir gehen oft davon aus, dass Freiheit die Verfügung über alternative Möglichkeiten voraussetzt, und können wir in einer determinierten Welt alternative Möglichkeiten haben? Und wenn das nicht so ist, dann ist der Freiheitsbegriff, den ich in diesem ersten Teil entwickelt habe, der wäre dann offensichtlich unzulänglich. Es wird sich aber herausstellen, dass es nicht so ist. Das andere Problem wird sein, könnten wir nicht mehr Freiheit gewinnen oder einen anspruchsvolleren Freiheitsbegriff gewinnen, wenn wir fordern, freie Handlungen müssen undeterminierte Handlungen sein. Also auch das wäre eine Frage, offensichtlich oder man kann sich eben fragen, brauchen wir nicht einen anspruchsvolleren Begriff? Und eine Möglichkeit zu einem solchen anspruchsvolleren Begriff scheint nach einer sehr weit verbreiteten Auffassung die Forderung nach einer Überwindung von Determination zu sein. Und auch das werde ich überprüfen. Es wird sich herausstellen, dass das nicht der Fall ist. Ich werde dann im letzten Teil kurz auf einige der häufig diskutierten empirischen Befunde eingehen, unter anderem auf die Versuche von Benjamin Libet, die zum Beispiel in der Debatte, die vor einiger Zeit in der FAZ stattgefunden hat, aber auch schon vorher sehr oft diskutiert worden sind. Ich werde versuchen zu zeigen, dass auch diese empirischen Befunde nicht unsere Fähigkeit, frei zu handeln, nicht widerlegen. Gut, kommen wir zum ersten Teil. Ich hatte gesagt, Basis einer solchen philosophischen Klärung von Freiheit sind unsere vorwissenschaftlichen Intuitionen, unsere Alltagssprache. Nun, warum brauchen wir eine solche Klärung? Weil unsere alltagssprachlichen Intuitionen und unser alltagssprachlicher Gebrauch dieses Freiheitsbegriffes sehr unklar und manchmal sogar widersprüchlich ist. Also ich nehme an, wenn ich 5 von Ihnen fragen würde, was verstehen Sie unter einer freien Handlung, dann würde ich wahrscheinlich 5 unterschiedliche und vermutlich sogar 5 nicht miteinander vereinbare Antworten bekommen. Und die Frage ist, wie kann die Philosophie aus diesen inkohärenten Intuitionen einen klaren und kohärenten Freiheitsbegriff hervorzaubern? Wie kommt man also von diesen unklaren Intuitionen zu einem systematischen Freiheitsbegriff? Es gibt in vielen Fällen, ist das tatsächlich ein schwieriges und nicht zu überwindendes Problem. In dem Falle gibt es einen guten Trick. Wir haben nämlich sehr klare negative Intuitionen. Das heißt, wir haben sehr klare Intuitionen darüber, was freie Handlungen nicht sind. Und da gibt es 2 zentrale Punkte. Einmal, wir gehen normalerweise davon aus, dass Handlungen in keinem Falle frei sind, wenn sie unter Zwang oder unter externer Determination geschehen würden. Also wenn Sie erfahren würden, dass hinter dieser Wand jemand mit einer Fernbedienung steht und mich fernsteuert, dann würden Sie nicht sagen, dass ich im Moment hier frei handle. Desgleichen natürlich, wenn ich unter Zwang stünde. Das heißt, freie Handlungen müssen autonome Handlungen sein. Jetzt Autonomie in einem sehr schwachen Sinne, einfach im Sinne der Abwesenheit von externer Determination oder Zwang. Es gibt einen zweiten wesentlichen Punkt, also einen zweiten Punkt, einen zweiten Typus von Handlung, gegen die wir freie Handlung abgrenzen müssen, nämlich gegen zufällige Geschehnisse. Zufällige Geschehnisse sind nicht frei. Wenn sich also herausstellen sollte, dass jemand, der zum Beispiel jemand anderen erschossen hat, wenn die entscheidende Bewegung des Fingers am Abzug der Pistole durch eine zufällige neuronale Entladung verursacht worden wäre, dann könnte man diese Person zumindest dafür nicht verantwortlich machen. Vielleicht dafür, dass sie die Pistole in der Hand hatte und auf die andere Person gezielt hat, aber nicht für die Bewegung des Abzugs. Zufällige Geschehnisse sind nicht frei. Und das gilt auch deswegen, weil wir für zufällige Geschehnisse niemanden verantwortlich machen können. Egal, ob diese zufälligen Geschehnisse irgendwo draußen in der Welt oder in meinem Gehirn passieren. Freie Handlungen, das ist ein entscheidender Punkt, für freie Handlungen machen wir aber Personen verantwortlich. Und deswegen müssen wir freie Handlungen von zufälligen Geschehnissen unterscheiden. Zweiter entscheidender Punkt ist also, und der entscheidende Unterschied zwischen zufälligen Geschehnissen und freien Handlungen ist, dass freie Handlungen eine Person zum Urheber haben. Wir haben also ein zweites Prinzip, neben diesem Prinzip der Autonomie, das Prinzip der Urheberschaft. Diesen beiden Prinzipien müssen freie Handlungen gerecht werden. Das sind also 2 Prinzipien, die sich aus diesen auch in der philosophischen Diskussion praktisch unumstrittenen Intuitionen ableiten lassen. Man kann diesen beiden Prinzipien sehr schön gerecht werden, wenn man Freiheit in Selbstbestimmung übersetzt. Diese Übersetzung von Freiheit und Selbstbestimmung ist in der Alltagssprache sehr weit verbreitet. Wir sagen häufig, dass zum Beispiel Völker frei werden, wenn sie Autonomie gewinnen. Selbstbestimmung impliziert genau die beiden Kriterien, von denen ich eben gesprochen habe. Also Selbstbestimmung impliziert die Unterscheidung oder die Abgrenzung gegen Zwang und externe Determination. Wenn wir nämlich von Zwang und externer Determination sprechen, dann sprechen wir von Fremdbestimmung. Also diesem ersten Kriterium, dem Autonomieprinzip, dem werden wir gerecht, indem wir Freiheit in Selbstbestimmung übersetzen. Doch auch das zweite Prinzip ist erfüllt, denn Bestimmung durch ein Selbst heißt einfach, dass die Person, die wir als Handelnden identifizieren, hier der Urheber ist. Also wir werden auch diesem zweiten Prinzip, dem Prinzip der Urheberschaft gerecht und zumindest diesen beiden Minimalkriterien werden wir gerecht, indem wir Freiheit in Selbstbestimmung übersetzen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, stellen Sie sich vor, ich sei für mich selbst konstitutiv die Überzeugung, dass Diebstahl verwerflich ist. Und stellen Sie sich weiterhin vor, dass ich aufgrund dieser Überzeugung zum Beispiel die Waren in einem Laden bezahlt und nicht gestohlen habe. Dann spricht zumindest auf den ersten Blick sehr viel dafür, dass ich in dieser Situation selbstbestimmt gehandelt habe. Setzen wir also voraus, dass meine Überzeugung wirklich verständlich macht, dass ich bezahlt und nicht gestohlen habe. Dann spricht sehr viel dafür, wie gesagt, es gibt ein paar Einwände, die man dann sicherlich noch beantworten muss, aber es spricht sehr viel dafür, dass ich in dieser Situation selbstbestimmt gehandelt habe. Und das spricht alles dafür, dass Selbstbestimmung eine adäquate Explikation dieses Minimalkonzepts von Freiheit ist. Also Freiheit jetzt einfach nur verstanden, Abwesenheit von Zwang und Abwesenheit von Zufall. Wenn man Freiheit in Selbstbestimmung übersetzt, dann muss man natürlich auch etwas sagen und Urheberschaft verlangt, dann muss man natürlich auch etwas sagen zu dem Selbst oder zu dem Urheber, der sich hier selbst bestimmt. Ich kann das hier nur in Andeutung machen, genauer darauf einzugehen, würde hier ein bisschen zu weit führen, aber zwei wesentliche Punkte. Einmal, so ein Urheber, der imstande sein soll, sich selbst zu bestimmen, muss über ein Mindestmaß an Rationalität verfügen. Er muss zum Beispiel imstande sein, die Konsequenzen seines Handelns abzuschätzen. Wir würden niemanden für eine Handlung verantwortlich machen, deren Konsequenzen er nicht abschätzen kann. Dazu ist ein Mindestmaß an Rationalität notwendig. Das brauchen wir auch deswegen, um zum Beispiel bestimmte Motivkonflikte oder Zielkonflikte zu lösen. Also wir brauchen jemanden, der selbstbestimmt handeln können soll, muss ein Mindestmaß an Rationalität verfügen. Das ist eine zentrale Voraussetzung, die aber jeder erfüllen muss. Neben diesen Fähigkeiten, die jeder besitzen muss, gehören zu freien Handlungen aber auch individuelle Merkmale, die mich dazu veranlassen, etwas zu tun, was eine andere Person in derselben Situation nicht getan hat. Das heißt, zu jeder Person, und das gehört auch zu unserem Begriff von Personen, dass die individuelle Wünsche, individuelle Überzeugungen, individuelle Charaktermerkmale haben. Ohne solche individuellen Merkmale würden wir überhaupt nicht davon sprechen, dass jemand ein Selbst, ein Ich, ein Urheber sein kann. Wir brauchen also irgendwelche Merkmale, die wir einer Person zuschreiben können, um überhaupt sinnvoll von einer Person, von einer selbstbestimmungsfähigen Person sprechen zu können und auch um in einer verständlichen Weise von Urheberschaft sprechen zu können. Und wenn wir nicht von Urheberschaft sprechen können, dann können wir auch nicht von Freiheit sprechen. Denn Freiheit setzt ja gerade im Unterschied zu zufälligen Geschehnissen diese Urheberschaft voraus. Also, wir brauchen irgendwelche, ich nenne das Präferenzen, Überzeugungen, Wünsche, Charaktermerkmale, die wir einer Person zuschreiben können. Und wenn die Person auf der Basis dieser Präferenzen handelt, dann handelt sie selbstbestimmt. Ich will nur ganz kurz was dazu sagen, wie man diese für eine Person konstitutiven Präferenzen bestimmen kann, nämlich dadurch, also der, wie soll man sagen, überzeugendste Vorschlag erscheint mir zu sagen, dass eine Person imstande sein muss, sich auch gegen diese Präferenzen zu entscheiden. Also nehmen Sie als Beispiel eine Person, die zum Beispiel alkoholabhängig ist, von der würden wir nicht sagen, dass sie frei handelt. Wenn wir also jetzt ihr diese Alkoholabhängigkeit als eine personale Präferenz zurechnen würden, dann müssten wir sagen, die handelt frei, wenn sie ihrer Alkoholabhängigkeit nachgeht. Und das wäre sehr unplausibel. Und das würde gegen diese Konzeption von Freiheit sofort sprechen. Man müsste sie sofort zurückziehen. Wenn wir aber sagen, dass eine Person imstande sein muss, sich gegen eine Präferenz zu entscheiden, dann haben wir dieses Problem sofort gelöst. Sie können sich nämlich nicht einfach gegen ihre Alkoholabhängigkeit entscheiden. Sie können nicht einfach sagen, so, das lasse ich jetzt mal sein, dann war es keine Abhängigkeit. Also dieses Kriterium scheint zumindest auf den ersten Blick, und auch dazu könnte man natürlich viel mehr sagen, scheint zumindest auf den ersten Blick ganz gut geeignet dazu, die Merkmale oder Überzeugungen, Handlungsdispositionen zu bestimmen, die man einer Person wirklich zurechnen kann, sodass man die Handlungen, die die Person aufgrund dieser Merkmale Überzeugung vollzieht, von diesen Handlungen sagen kann, so, die waren jetzt selbstbestimmt. Also zumindest auf den ersten Blick sieht das so aus, Handlungen, die durch personale Präferenzen bestimmt sind, sind selbstbestimmt. Und Selbstbestimmung ist einfach das, was wir meinen, wenn wir von Freiheit sprechen, zumindest in diesem Minimalsinn. Gut, das hat zwei wichtige Konsequenzen. Wenn das stimmt, wenn also diese personalen Präferenzen Einfluss auf freie Handlungen haben können, dann kann natürlich eine materielle Realisierung dieser personalen Präferenzen die Freiheit einer Handlung nicht einschränken. Unter bestimmten, das sind einfach meine Überzeugungen. Wenn es also meine Überzeugung war, hier heute Abend zu dem Vortrag zu kommen und nicht in Helmstedt aus dem Zug auszusteigen, dann ist die Tatsache, dass ich in Helmstedt nicht ausgestiegen bin, meine Handlung und meine selbstbestimmte Handlung, auch wenn meine Überzeugung eben durch irgendeine neuronale Aktivität realisiert war. Mehr noch, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn wir also in einer Welt leben, in der es keine immateriellen Seelen gibt, dann ist die materielle Realisierung meiner Überzeugung, dass man zugesagte Vorträge auch tatsächlich hält, die Bedingung überhaupt dafür, dass ich selbstbestimmt handeln konnte. Sonst wäre ich überhaupt nicht imstande dazu, meiner Überzeugung entsprechend zu handeln. Also unter bestimmten Voraussetzungen ist es nicht nur so, dass materielle Realisierung die Freiheit nicht hindert, sondern sie sogar ermöglicht. Entscheidend ist also, steht die Handlung unter dem Einfluss solcher personalen Präferenzen oder steht sie das nicht? Die Frage der materiellen Realisierung ist dabei nicht relevant. Dieselben Probleme würden auch auftauchen, wenn ich eine immaterielle Seele hätte. Freiheit und neuronale Realisierung sind also miteinander vereinbar. Es kommt auch darauf an, ob die Handlung auf meine personalen Präferenzen zurückführbar ist oder nicht und nicht darauf, ob sie neuronal oder ob die Willensbildungsprozesse neuronal realisiert sind oder nicht. Zweite wichtige Konsequenz, wenn das so ist, wenn diese personalen Präferenzen also Einfluss auf freie Handlungen haben können, dann kann auch eine eventuelle deterministische Beziehung meine Freiheit nicht einschränken. Stellen Sie sich also vor, nochmal das Beispiel, ich bin fest davon überzeugt, dass Diebstahl verwerflich ist, dann wäre unter den Bedingungen einfach nur mein Verhalten durch mich selbst determiniert. Und das scheint die Selbstbestimmung nicht besonders stark einzuschränken. Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel, oder stellen Sie sich erstmal vor, wir würden in einer indeterministischen Welt leben und es wäre theoretisch möglich, dass ich vielleicht doch einen kleinen Griff ins Regal mache und plötzlich ist eine Tafel Schokolade in meinem Einkaufskorb, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass Diebstahl verwerflich ist. Das würde meine Fähigkeit, selbstbestimmt zu handeln, nicht erweitern, sondern die einschränken. Ich werde auf diesen Punkt nachher noch eingehen. Wenn das stimmt, dann ist entscheidend nicht, ob eine Handlung determiniert ist, sondern die entscheidende Frage ist, wie ist sie determiniert? Ist sie durch die Person selbst, durch ihre personalen Merkmale determiniert, dann ist die Handlung selbstbestimmt und damit frei, zumindest in diesem Minimalsinne. Und das würde bedeuten, dass Freiheit und Determination vereinbar sind. Nun werden viele von Ihnen gedacht haben, naja, ganz schön, aber es gibt da doch noch so ein paar Dinge, die ich mir nicht gerne nehmen lassen will. Wie kann man in einer determinierten Welt wirklich frei sein? Es gibt, glaube ich, zwei wichtige Intuitionen, die einer solchen Konzeption widersprechen oder die damit unvereinbar zu sein scheinen. Und ich würde gerne diesen beiden Intuitionen nachgehen. Die eine Intuition ist, zur Freiheit gehört einfach die Fähigkeit, anders zu handeln. Und in einer determinierten Welt kann man das nicht. Also ist man in einer determinierten Welt nicht frei. Und kann man sich sagen, naja gut, also selbst wenn wir das nicht brauchen, kann man sich fragen, naja, aber können wir denn nicht, ist es nicht zumindest möglich, also selbst wenn es nicht nötig ist, diese Konzeption anspruchsvoller zu gestalten, kann man sich fragen, ist es nicht zumindest möglich, indem man fordert, dass eine Handlung nur dann frei in einem anspruchsvolleren Sinne ist, wenn wir die Aufhebung von Determination fordern. Dieser Frage werde ich dann am Ende dieses Abschnittes nachgehen. Zunächst einmal zu der Frage, müssen wir nicht verlangen, dass man anders handeln kann und ist diese Fähigkeit, anders zu handeln, ist das nicht etwas, was es in einer determinierten Welt eben prinzipiell nicht geben kann? In der Philosophie spricht man in dem Zusammenhang in der Regel von dem Prinzip der alternativen Möglichkeiten. Das heißt, man fordert, ich hätte unter gleichen Umständen anders handeln können. Das ist eine Voraussetzung für freies Handeln. Nun, und in einer determinierten Welt steht der Ausgang von der Entscheidung fest. Also offensichtlich hat man in einer determinierten Welt keine Handlungsalternative. Nun, zwei Voraussetzungen vielleicht. Erstens ist es wichtig, wir sprechen natürlich nicht einfach nur von beliebigen alternativen Möglichkeiten, sondern worauf es ankommt, ist natürlich, dass wir alternative Handlungsmöglichkeiten haben. Das heißt, wenn man sich fragt, war ich frei, als ich in Helmstedt im Zug geblieben bin, statt in Helmstedt auszusteigen, fragt man sich natürlich nicht, hätte da zufällig irgendwas anderes passieren können, das würde meine Freiheit nicht erweitern, sondern hätte ich die alternative Handlung in Helmstedt auszusteigen und mir dort die Stadt anzugucken, hätte ich diese alternative Handlung als meine Handlung vollziehen können, das fragen wir uns. Darauf muss es also ankommen. Es wäre unzureichend, einfach nur zu zeigen, naja, da hätte irgendetwas anders passieren können. Zufällig. Gut, schauen wir uns unter den Voraussetzungen mal an. Was ist denn in einer determinierten Welt wirklich unmöglich? Was ist ausgeschlossen? Was wäre ausgeschlossen, wenn sich herausstellen würde, dass unsere Welt determiniert ist? Ausgeschlossen wäre, dass unter völlig identischen Umständen, diese völlig identischen Umstände gibt es faktisch nicht, aber wir können uns vorstellen, was wäre, wenn, dass unter völlig identischen Umständen zwei unterschiedliche Dinge passieren können. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, es könnten unter völlig identischen Umständen zwei unterschiedliche Dinge passieren, dann wäre das, was da passiert, nicht meine Handlung. Dann würde nämlich das, was passiert, unabhängig von meinen Überzeugungen, von meinen Wünschen und von meinen Präferenzen variieren. Wenn also unter denselben Umständen ich in Helmstedt genauso gut hätte weiterfahren können, wie ich faktisch im Zug geblieben bin und nach Göttingen gefahren bin, dann hinge das offensichtlich nicht von mir ab, was da passiert. Und wenn es nicht von mir abhängt, dann ist dieses Urheberprinzip verletzt. Dann bestimme offensichtlich nicht ich, was passiert, sondern ein Zufall. Also das kann einfach nicht gemeint sein. Das wäre keine zuschreibungsfähige Handlung und damit hätten wir gegen das Prinzip der Urheberschaft verstoßen. Das können wir offensichtlich nicht brauchen. Wir können in dem Falle, wenn unter identischen Umständen etwas anderes hätte passieren können, können wir nicht sagen, ich hätte anders gehandelt oder ich hätte anders handeln können, sondern wir können einfach sagen, na, etwas anderes wäre passiert. Und zwar ganz unabhängig von meinen Wünschen. Was uns also fehlt, was wir brauchen, ist die Abhängigkeit vom Urheber. Wie gesagt, es geht darum, dass der Handelnde zwei unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten hatte. Nicht, dass etwas unabhängig vom Handelnden etwas anderes hätte passieren können. Nun, gucken wir uns unter den Voraussetzungen nochmal das Minimalmodell an, das ich Ihnen eben vorgestellt habe. Die Forderung war, dass es von mir abhängt, dass ich X und nicht Y in der Situation tat. Also, dass ich zum Beispiel bezahlt und nicht gestohlen habe. Das hing von mir ab. Wenn das tatsächlich so ist, wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann kann man vor der Handlung sagen, ich kann X oder Y tun. Ich kann in Helmstedt aussteigen oder weiterfahren. Sonst hängt es nicht von mir ab, sondern vielleicht von der Bundesbahn oder von irgendetwas anderem. Ich kann in Helmstedt aussteigen oder weiterfahren. Und dann kann ich natürlich nach der Handlung sagen, ich hätte aussteigen können, selbst wenn ich weitergefahren bin. Das scheint also gemeint zu sein, wenn wir von alternativen Handlungsmöglichkeiten sprechen. Es hängt von mir ab. Die Welt, so wie sie ist, lässt mir unterschiedliche Möglichkeiten und ich kann in einer selbstbestimmten Handlung von der einen oder anderen Option Gebrauch machen. Wenn das stimmt, dann sind eben diese alternativen Möglichkeiten eine Implikation von dem, was wir meinen, wenn wir davon sagen, die Person hat selbstbestimmt gehandelt. Wir vermeiden damit das Problem, das wir eben hatten, nämlich diese Inkohärenz, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, alternative Handlungsmöglichkeiten, aber in Wirklichkeit haben wir es nur mit Zufällen zu tun, die unabhängig von den Präferenzen oder von den Wünschen einer Person variieren. Und wenn wir diese Interpretation akzeptieren, dann haben wir auch in einer determinierten Welt alternative Handlungsmöglichkeiten. Das ist also auch ein weiterer Vorteil von dieser Interpretation. Aber wichtig ist, das ist kein Kompromiss, den wir machen, einfach weil wir doch so gerne an der Freiheit festhalten, sondern die Alternativinterpretation beraubt oder verstößt gegen ein zentrales Prinzip von Freiheit, nämlich die Forderung nach Urheberschaft. Also zumindest, es scheint so, dass wir keine stärkere Konzeption brauchen, um dieser Intuition gerecht zu werden, dass Freiheit alternative Handlungsmöglichkeiten impliziert. Alternative Handlungsmöglichkeiten heißt, wie gesagt, kann nur heißen, dass die Handlung abhängig vom Urheber variieren kann und nicht unter identischen Bedingungen einfach etwas anderes passieren. Gut, wenn das so ist, dann kann man sagen, na gut, also wir brauchen vielleicht nicht unbedingt eine stärkere Konzeption, aber ist eine stärkere Konzeption denn nicht zumindest möglich? Könnten wir also durch eine, und die naheliegendste Forderung an der Stelle ist, naja, fordern wir doch oder schauen wir doch mal, was wäre, wenn wir die Konzeption anspruchsvoller oder stärker zu machen versuchen, indem wir die Aufhebung der Determination fordern. Was würde also passieren, wenn wir das fordern? Stellen wir uns einfach mal vor, unsere Handlung stünde am Ende einer Kausalkette, die Kausalkette beginnt irgendwo lange vor meiner Geburt und heben wir diese Kausal- oder lösen wir diese Kausalkette jetzt mal an unterschiedlichen Stellen auf und gucken, ob das einen Gewinn an Freiheit bringt. Wenn es tatsächlich so ist, dass wir ein Mehr an Freiheit gewinnen durch die Aufhebung von Determination, dann müsste an irgendeiner dieser Stellen, müsste die Aufhebung der Determination tatsächlich ein Mehr an Freiheit bewirken. Nun, unterbrechen wir diese Kausalkette also mal unmittelbar vor der Geburt des Handelnden. Ergibt sich daraus mehr Freiheit? Ganz offensichtlich nicht. Selbst wenn da irgendein zusätzlicher Spielraum entstehen würde, Sie können den Spielraum nicht gebrauchen. Denn Sie existieren als handlungsfähige Person vor Ihrer Geburt ganz offensichtlich nicht. Es gibt also keinen zusätzlichen Freiheitsspielraum, weil an der Stelle noch kein selbstbestimmungsfähiges Ich existiert, das diesen Spielraum ausnutzen konnte. Gut, heben wir diesen Kausalzusammenhang oder diesen Determinationszusammenhang mal etwas später auf. Heben wir ihn auf unmittelbar vor Beginn des Entscheidungsprozesses. Nehmen wir also an, ich sei vorher überzeugt gewesen, dass Diebstahl verwerflich ist und jetzt wird durch die Unterbrechung der Kausalkette wird diese Überzeugung aufgehoben. Offensichtlich ist die Veränderung meiner Einstellung, dass Diebstahl verwerflich ist, in dem Falle nicht von mir selbst abhängig. Denn das soll ja gerade nicht determiniert sein, also auch nicht durch meine vorhergehenden Überzeugungen oder durch irgendeinen Überlegungsprozess, sondern es passiert einfach. Und das ist offensichtlich nichts, was meinen Spielraum vergrößert, sondern etwas, was völlig unabhängig von mir passiert. Natürlich kann es sein, auch in einer determinierten Welt kann es sein, und ist es faktisch häufig so, dass unsere Überzeugungen sich ändern, einfach weil wir neue Gründe finden, unsere Überzeugungen zu modifizieren. Aber das ist hier ja gerade nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass der Zusammenhang zwischen meinen bisherigen Überzeugungen, meinen bisherigen Präferenzen und meinen momentanen Präferenzen an einer Stelle plötzlich aufgehoben wird. Und das bringt offensichtlich kein Mehr an Freiheit, sondern einfach wiederum einfach nur einen Zufall. Und es hängt von dem Zufall ab, ob sich meine Überzeugung, dass Diebstahl verwerflich ist, verändert oder eben nicht. Das bedeutet natürlich auch, dass es dann völlig unklar ist, ob meine Handlung mir noch zuzuschreiben ist. Also stellen Sie sich vor, es wäre, als ich eben durch Helmstedt gefahren bin, plötzlich meine Überzeugung, ein solcher Zufall wäre geschehen, meine Überzeugung, dass man Vorträge hält, wäre plötzlich aufgehoben worden. Das wäre nichts, was Sie mir zuschreiben könnten, wenn das irgendjemand rauskriegen könnte, was natürlich ein bisschen schwierig ist, aber stellen Sie sich vor, das wäre so gewesen. Das wäre nichts, was Sie mir zuschreiben könnten und auch nichts, was meine Fähigkeit zu freiem Handeln in irgendeiner Weise vergrößern würde. Also offensichtlich, dass auch an der Stelle führt die Aufhebung der Determination nicht zu einem Mehr an Freiheit. Überlegen wir uns nochmal, ob das nicht möglich wäre, wenn innerhalb des Entscheidungsprozesses diese Determination aufgehoben wird. Also auch das ist innerhalb der philosophischen Diskussion eine sehr weit verbreitete Vorstellung. Irgendwo innerhalb des Entscheidungsprozesses muss es einen Punkt geben, an dem das entscheidende Ich nicht mehr determiniert ist durch seine eigenen Gründe. Stellen wir uns das vor, was passieren würde. Nehmen wir also mal an, ich wäre also gerade dabei zu überlegen, soll ich die Dinge, die ich in meinem Einkaufskorb habe, soll ich die bezahlen oder soll ich die nicht bezahlen? Ich habe eine Reihe von Gründen erwogen und die Gründe, die ich bisher erwogen habe, sprechen sehr dafür, die Dinge, die ich erworben habe oder die in meinem Einkaufskorb liegen, zu bezahlen. Nun wird plötzlich dieser Kausalzusammenhang wird unterbrochen und das heißt nichts anderes, als dass die bisher erwogenen Gründe, die ich bislang gefunden habe, in einem rationalen Überlegungsprozess keine Rolle mehr spielen für die weitere Entscheidung. Und das heißt ganz offen, stellen Sie sich das vor, Sie überlegen also, sagen wir, eine Woche lang, welche Berufswahl Sie treffen sollen und innerhalb dieses Entscheidungsprozesses wird plötzlich der Zusammenhang zwischen den Gründen, die Sie am Anfang gefunden haben und den weiteren Gründen, die vielleicht am Ende dieses Prozesses gefunden werden, würde aufgehoben, sodass die Gründe, die Sie am Anfang hatten, wirkungslos werden. Dadurch ist eine rationale Entscheidung, ein rationaler Entscheidungsprozess wird dadurch nur gestört. Sie gewinnen kein zusätzliches Maß an Freiheit, sondern einfach nur ein weniger an Rationalität, weil bestimmte Gründe, die Sie bereits gefunden haben und die Sie sich zu eigen gemacht haben, keinen Einfluss mehr auf ihre endgültige Entscheidung haben. Also es spricht sehr dafür, dass auch eine Aufhebung der Determination an dieser Stelle, ebenso wie an den anderen Stellen, keine Steigerung der Freiheit bewirkt. Aufhebung der Determination steigert vielmehr die Wahrscheinlichkeit einer Handlung, die meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, meinen Überzeugungen steigert die Möglichkeit einer Handlung, die meinen Überzeugungen widerspricht. Aufhebung der Determination schränkt also meine Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln ein, es erweitert sie nicht. Und das spricht dafür, dass eine stärkere Konzeption zumindest auf diese Weise auch nicht möglich ist. Die Forderung nach Aufhebung der Determination scheint also nicht sinnvoll zu sein. Noch einmal, es ist kein Kompromiss, weil wir eben so gerne an Freiheit in einer determinierten Welt festhalten wollen, sondern es ist einfach nicht sinnvoll, diese Forderung überhaupt zu stellen. Nun, wenn das so ist, dann kann man sich natürlich fragen, wie kommt das überhaupt, dass diese Forderung oder diese Vorstellung der Unvereinbarkeit von Freiheit und Determination so weit verbreitet ist? Ich glaube nicht, dass man darauf eine endgültige Antwort geben kann, aber ich denke, man kann zumindest zwei Hinweise darauf geben. Einer dieser Hinweise bezieht sich auf unsere Geistes- und auch Religionsgeschichte, nämlich auf eine Vorstellung von Gott, die, glaube ich, auch innerhalb der Theologie heute keine sehr große Rolle mehr spielt, aber die innerhalb der traditionellen, in traditionellen Vorstellungen natürlich eine sehr große Rolle gespielt hat, nämlich Gott als ein allmächtiger und allwissender Schöpfer, der weiß, wie die Menschen handeln, der die Konsequenzen ihrer Handlungen kennt und der natürlich auch dank seiner Allmacht andere Handlungen hätte bewirken können. Das heißt, Gott wusste, wenn ich die Naturgesetze so einrichte, dann wird eine bestimmte Person in der und der Situation so handeln. Wenn ich die Gesetze etwas anders einrichte, dann wird er etwas anders machen. Also kann die Konsequenz nur sein, dass Gott der wahre Verantwortliche ist für menschliche Handeln. Für das menschliche Handeln. Also Gott wusste bei der Erschaffung der Welt, dass wenn er die Welt so einrichten würde, wie er sie eingerichtet hat, dass George W. Bush den Krieg gegen den Irak anfangen würde. Er hätte also das verhindern können, indem er die Naturgesetze etwas anders eingerichtet hätte. Und in einer deterministischen Welt wäre Gott damit quasi dafür verantwortlich, weil er ja anders hätte handeln können, es im Bewusstsein der Konsequenzen seiner Handlung nicht getan hat, dann wäre er dafür verantwortlich, dass George W. Bush den Irakkrieg angefangen hat. Freiheit und Verantwortung, im Umkehrschluss Freiheit und Verantwortung gäbe es also nur, wenn menschliches Handeln nicht determiniert ist, weil es über die Naturgesetze faktisch durch Gott determiniert ist. Solange man also an dieser Vorstellung festhält, liegt es sehr nahe, Freiheit an die Aufhebung von Determination zu binden. Nur, das ist natürlich eine sehr naive, auch theologisch eine sehr naive Vorstellung von Gott, vor allem die Vorstellung von Gott, der sich überlegt bei der Erschaffung der Naturgesetze, ob er die Welt so oder anders einrichten soll. Also ich glaube, dass das auch theologisch keine besonders überzeugende Vorstellung ist. In keinem Falle kann das ein Grund dafür sein, Freiheit an die Aufhebung von Determination zu binden, denn es bleibt ja dabei, dass uns die Aufhebung der Determination nur Zufall bringen würde und keinen zusätzlichen Gewinn an Freiheit. Es gibt auch noch einen zweiten Grund dafür, dass wir diese Intuition haben, nämlich die unmittelbare Erfahrung. Wenn wir unter dem Eindruck oder bewirkt durch unsere eigenen Wünsche, Überzeugungen, Bedürfnisse handeln, dann empfinden wir diese Wünsche, Überzeugungen, Bedürfnisse nicht als Determinanten unseres Handelns, sondern wir haben dann aus der ersten Personenperspektive tatsächlich auch das Empfinden, selbstbestimmt und eben nicht determiniert zu handeln. Und es liegt natürlich sehr nahe, diese Vorstellung zu generalisieren. Es kommt hinzu, dass ich im Moment der Entscheidung, sonst müsste ich einen Entscheidungsprozess gar nicht durchlaufen, im Moment der Entscheidung oder innerhalb des Entscheidungsprozesses natürlich noch nicht den Ausgang dieses Entscheidungsprozesses kenne. Also wenn ich zum Beispiel einen Monat lang überlege, welchen Beruf ich wählen soll, dann weiß ich am Beginn dieses Monats natürlich noch nicht, wie meine Entscheidung am Ende dieses Monats aussehen wird. Sonst bräuchte ich diesen ganzen Entscheidungsprozess gar nicht zu durchlaufen. Das heißt, es sieht so aus, zusätzlich zu der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, wenn ich tatsächlich frei handle, dass ich nicht determiniert bin, ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass meine Entscheidung faktisch offen ist. Nun, diese Vorstellung, die natürlich aus der ersten Personenperspektive sehr gut nachvollziehbar ist, wir neigen dazu, diese Vorstellung zu generalisieren. Das heißt, wir machen diese subjektive Erfahrung der Offenheit und Nichtdeterminiertheit zu einem allgemeinen Maßstab. Und das ist natürlich fehlerhaft, denn die subjektive Unkenntnis der Determinanten meines Handelns, aus dieser subjektiven Unkenntnis ergibt sich natürlich noch keine Legitimation daraus zu sagen, es dürfen faktisch keine Determinanten vorliegen. Und aus der subjektiven Unkenntnis des Ausgangs meines Entscheidungsprozesses ergibt sich natürlich noch keine Legitimation für die Forderung, Entscheidungsprozesse müssen in dem Sinne offen sein, dass vor dem Entscheidungsprozess bei Kenntnis aller Determinanten nicht vorausgesagt werden kann, was passiert. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, stellen Sie sich vor, ich stehe in dem Lebensmittelladen und muss jetzt aus irgendwelchen Gründen tatsächlich eine Entscheidung treffen, bezahle ich jetzt oder bezahle nicht, dann ist für mich im Moment dieses Entscheidungsprozesses natürlich tatsächlich, wenn das eine wirkliche Entscheidung ist, weiß ich noch nicht, wie die Entscheidung ausfallen kann. Aber natürlich ist damit völlig verträglich, dass eine Person, die in einem völlig idealen Sinne, also ein Laplace'scher Dämon, der meine gesamten Überzeugungen kennt, der kann natürlich voraussagen, was passieren wird. Das ändert aber nichts daran, dass ich selbstbestimmt handle, denn der muss mich kennen, der muss meine Überzeugungen und meine Bedürfnisse kennen, um diese Voraussage zu machen. Insofern ist auch an der Stelle wieder diese Intuition ganz offensichtlich verfehlt. Das heißt, dieses subjektive Empfinden der Offenheit darf nicht verallgemeinert werden zu einer Forderung nach faktischer Offenheit. Denn wenn man sich in die dritte Personenperspektive einer Person versetzt, die alle Determinanten kennt, dann ist es nicht mehr offen. Aber es hängt immer noch von mir ab und ist insofern immer noch selbstbestimmt. Das heißt, kurz zusammengefasst, man kann erklären, wieso Personen zu dieser falschen Vorstellung kommen, dass Freiheit an Determination gebunden ist, an Indetermination gebunden ist, einfach deswegen, weil freie Handlungen als indeterminiert und offen erfahren werden. Aber es ist ganz offensichtlich nicht gerechtfertigt, diese Empfindung der Offenheit und Indetermination zu einem Maßstab von Freiheit zu machen. Gut, es bleibt also dabei. Der entscheidende Punkt oder das entscheidende Merkmal ist, die entscheidende Frage ist, sind freie Handlungen, ist eine Handlung durch den Urheber selbstbestimmt oder ist sie das nicht? Ist sie durch den Urheber, durch die Überzeugungen, Wünsche, Bedürfnisse des Urhebers determiniert oder nicht? Wenn sie das ist, dann ist sie selbstbestimmt und dann ist sie frei und dann kann man auch rechtmäßigerweise sagen, der Handelnde hätte anders handeln können, denn im Moment der Handlung hing es einfach nur von ihm ab, ob er das eine oder das andere tun würde. Das heißt, Freiheit ist vereinbar mit Determination. Was haben wir damit gewonnen? Wir haben damit einen Maßstab gewonnen, mit dem wir an Handlungen herangehen können und beurteilen können, war diese Handlung jetzt selbstbestimmt, war diese Handlung jetzt frei oder war sie nicht. Was wir aber an der Stelle nicht haben, ist ein Wissen darüber, erfüllen wir jetzt diesen Maßstab. Es kann also sein, und das ist jetzt wieder, und das ist der Übergang zur empirischen Frage, es kann sein, dass wir diese Maßstäbe nicht erfüllen. Ich halte das zwar für unwahrscheinlich, aber es ist denkbar. Und in der öffentlichen Diskussion über diese Frage haben einige empirische Befunde von Benjamin Libet eine sehr große Rolle gespielt. Ich nehme an, dass viele von Ihnen diese Befunde kennen. Ich will die deswegen nur sehr kurz vorstellen und dann aber ein paar Punkte dazu sagen, die vielleicht noch nicht so allgemein bekannt sind. Also es ging in den Experimenten um den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Hirnaktivität, einem bewussten Willensakt und einer Handlung. Libet wollte konkret herausfinden, in welchem zeitlichen Zusammenhang steht eine bestimmte Hirnaktivität, von der man vorher schon wusste, dass sie willentlichen Handlungen vorausgeht, diese Hirnaktivität, ein bewusster Willensakt und dann schließlich die Handlung zueinander. Der Versuch bestand darin, die Leute sollten eine einfache Bewegung zu einem beliebigen Zeitpunkt ausführen und sollten sich den Zeitpunkt ihres bewussten Willensaktes merken, indem sie sich den Punkt die Stellung dieses Punktes auf dieser schnell laufenden Uhr merken. Gleichzeitig stellte Libet den Zeitpunkt dieser neuronalen Aktivität des sogenannten Bereitschaftspotentials fest. Und wie Sie sicherlich, die meisten von Ihnen wissen, was herauskam, war, dass dieses Bereitschaftspotenzial vor dem bewussten Entschluss anstieg. Das heißt, die neuronale Aktivität nimmt sozusagen die Entscheidung vorweg. Hier zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Bewegung, das war eine einfache Handbewegung. Zu dem Zeitpunkt, das ist 200 Millisekunden vorher, haben Sie den bewussten Wunsch und 350 Millisekunden vorher haben Sie die neuronale Aktivität. Das heißt, wenn der bewusste Wunsch auftritt, dann hat das Gehirn schon längst eine bestimmte Handlung festgelegt. Und das würde allerdings auch der Konzeption von Freiheit widersprechen, die ich Ihnen eben entwickelt habe, denn das ist keine selbstbestimmte Entscheidung hier. Das ist etwas, was im Gehirn passiert, ohne dass Sie irgendeinen zumindest unmittelbaren Einfluss darauf haben. Also wenn das so wäre, dann würde das zumindest auf den ersten Blick sehr, sehr stark dagegen sprechen, dass wir diese Kriterien von Freiheit, die ich eben entwickelt habe, dass wir diese Kriterien erfüllen. Es scheint also so zu sein, das Gehirn leitet die Handlung ein vor dem Willensakt und der Willensakt ist nur ein wirkungsloses Nachspiel. Das ist so ein bisschen Kino, dass wir uns selbst vorspielen, um uns vorzumachen, wir wären frei. In Wirklichkeit sind wir das nicht. Nun, es gibt eine ganze Reihe von Einwänden. Ich möchte einmal eher wissenschaftliche Einwände diskutieren und dann einen philosophischen Einwand gegen diese Experimente nachher. Die wissenschaftlichen Einwände beziehen sich darauf, dass es für uns sehr schwierig ist, Reize zu bestimmen, die zeitliche Abfolge oder den genauen Zeitpunkt von Reizen zu bestimmen, wenn wir die über unterschiedliche Modalitäten, also zum Beispiel einen akustischen und einen gesehenen Reiz, datieren sollen. Diese Datierung wird sehr stark dadurch bestimmt, was wir im Moment gerade aufmerksam betrachten. Also wenn wir den Zusammenhang zwischen einem akustischen und einem optischen Reiz bestimmen sollen, dann neigen wir dazu, den optischen Reiz vorzubestimmen, wenn wir auf den optischen Reiz achten. Das gleiche gilt für den akustischen Reiz, wenn wir auf den achten. Wenn das so ist, dann sollte man erwarten, dass die Werte, die man in diesen Experimenten herauskriegt, sehr stark streuen. Denn in diesen Experimenten mussten sie ebenfalls zwei unterschiedliche Reize in Anführungszeichen datieren, nämlich auf der einen Seite den Standpunkt dieses Punktes auf der Uhr, also einen visuellen Reiz, und auf der anderen Seite ihren bewussten Willensakt. Das ist jetzt nicht über eine bestimmte Sinnesmodalität, aber sie mussten das zumindest koordinieren. Nun, wenn man sich das anguckt, dann sieht man, das stimmt tatsächlich. Es stimmt schon dann, wenn Sie sich nur die Durchschnittswerte, also die Durchschnittswerte aller Versuchspersonen über sämtliche Durchgänge sich angucken. Also es ist so, dass in diesen Versuchen, die haben ungefähr immer so zwischen 8 und 10, manchmal etwas mehr Versuchspersonen, und die müssen diese Handbewegung etwa 40 Mal, teilweise 100 Mal hintereinander vollziehen, weil sie dieses Bereitschaftspotenzial nicht sofort ableiten können, sondern das muss über sehr viele Durchgänge, also etwa 40 bis 100 Mal gemittelt werden. Versuchspersonen müssen die Handlung also immer und immer wieder wiederholen. Und selbst wenn Sie alles zusammenpacken, dann kriegen Sie sehr unterschiedliche Werte in den unterschiedlichen Experimenten heraus. Also bei Libet waren es 200 Millisekunden vor dem, das ist hier die Handlung und der Pfeil, der sich jetzt hier bewegt, dieser grüne Pfeil ist der Wert bei Libet. Wenn Sie das jetzt vergleichen im Experiment von Keller und Heckhausen, das Anfang der 90er Jahre publiziert worden ist, die haben etwa dasselbe herausgekriegt. Experiment von Heckert und Eimer, das 1999 publiziert worden ist, waren es 350 Millisekunden, da ist der bewusste Wunsch also wesentlich früher. Und in einem Experiment von Krevener und Miller, das 2001 publiziert worden ist, ist es wesentlich später. Das ist nicht besonders dramatisch. Sowas kann vielleicht mal passieren. Etwas dramatischer ist, wenn wir uns die individuellen Werte für die einzelnen Versuchspersonen angucken. Das ist deswegen dramatisch, weil der entscheidende Punkt ja ist die Abfolge zwischen dem bewussten Willensakt und der neuronalen Aktivierung. Aus dieser zeitlichen Abfolge wird eine Kausalhypothese abgeleitet. Und das kann man natürlich nur dann machen, wenn sich die zeitliche Abfolge einigermaßen zuverlässig abschätzen lässt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Also bei Heckert und Eimer streut es zum Beispiel zwischen 984 Millisekunden, also eine Sekunde und 4 Millisekunden. Also um eine Sekunde streut das hier. Bei Libet selber auch relativ weit, also etwa eine halbe Sekunde. Bei Keller und Heckhausen, da wird es jetzt interessant, da gibt es nämlich eine Reihe von Versuchspersonen, die sagen, Sie haben den bewussten Willensakt vollzogen, nachdem Sie längst die Bewegung vollzogen haben. Also verschätzen sich grandios. In dem Experiment von Trevenner und Miller sind es 40% der Leute, die diese falschen Angaben machen. Also es sieht offensichtlich so aus, dass wir nicht imstande sind, diesen bewussten Wunsch wirklich genau zu datieren. Und das spricht sehr stark dagegen, daraus eine Kausalhypothese abzuleiten. Es kommt hinzu, dass es systematische Schwierigkeiten gibt bei der Mittelung der Werte für das EEG, das will ich aber an der Stelle übergehen und möchte noch auf einen inhaltlichen Einwand eingehen. Der entscheidende Punkt, und das ist jetzt wieder eher eine philosophische Frage, der entscheidende Punkt ist, dass bei Libet keine wirkliche Entscheidung stattfindet. Es ist von vornherein festgelegt, die Versuchspersonen sollen eine ganz bestimmte Handbewegung vollziehen. Sie konnten nicht sich überlegen, bewege ich jetzt diese Hand oder bewege ich die andere Hand. Und das heißt nicht nur, dass das, was da passiert, keine wirkliche Entscheidung ist. Da kann man noch sagen, naja gut, also man muss in solchen Experimenten, und das stimmt auch, man muss in solchen Experimenten einfach vereinfachen. Ein weiterer Punkt ist, es ist unklar, was legt dieses Bereitschaftspotenzial denn jetzt eigentlich fest? Legt das wirklich fest, was die Versuchspersonen machen können, oder hätten die möglicherweise noch eine andere Hand bewegen können? Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben die eine Hand am roten Knopf und die andere Hand, sagen wir, an einer Brezel, dann kommt es natürlich sehr darauf an und ist es für Ihren Freiheitsspielraum sehr wichtig, ob Sie jetzt beide Hände bewegen können oder ob dieses Bereitschaftspotenzial festlegt, dass Sie eine bestimmte Hand bewegen. Und wir haben diesen Versuch nachgestellt in Magdeburg und das hat sich herausgestellt, natürlich, auch nach dem Auftritt des Bereitschaftspotenzials können die Versuchspersonen sowohl die eine als auch die andere Hand bewegen. Also auch das spricht dagegen, dass bei Libet nachgewiesen ist, dass wir die Kriterien, die ich Ihnen im ersten Teil meines Vortrags entwickelt habe, dass wir diese Kriterien nicht erfüllen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ganz allgemein müssen wir natürlich davon ausgehen, auch wenn die bisherigen Konsequenzen der Neurowissenschaften keine empirische oder die bisherigen Ergebnisse, die wir haben, keine empirische Widerlegung von Willensfreiheit darstellen, ich schließe das natürlich nicht aus, dass solche Experimente oder solche Ergebnisse irgendwann mal auftreten. Wie gesagt, bislang ist das nicht so, es könnte theoretisch sein, aber ich glaube, dass die Tatsache, dass dieses Selbstverständnis und diese Vorstellung, dass wir selbstbestimmt handeln, nicht irgendwie eine neuere Erfindung ist, sondern etwas, was wirklich auf einer großen kulturgeschichtlichen Erfahrung ruht, dass das das zumindest unwahrscheinlich macht. Aber es ist nicht ausgeschlossen. In jedem Fall sprechen die derzeitigen Ergebnisse nicht dafür. Ich glaube auch, dass es natürlich Konsequenzen dieser Forschung geben wird, und zwar tiefgreifende Konsequenzen. Allerdings glaube ich nicht, dass diese Konsequenzen so ausfallen werden, dass wir da bestimmte seit Jahrtausenden umstrittene Welträtsel auf diese Weise lösen können. Ich glaube, dass die Konsequenzen subtiler sein werden, aber trotzdem sehr weitreichend. Also was wir zum Beispiel herausfinden werden oder was wir wahrscheinlich herausfinden werden, sind ganz konkrete Mechanismen der Handlungssteuerung. Die eignen sich halt nicht so gut für, spektakuläre Thesen, aber können, glaube ich, unsere Vorstellung und natürlich auch unser Wissen über uns sehr viel stärker beeinflussen. Was wir herauskriegen können und teilweise schon herausgefunden haben, sind bestimmte Befunde über die Entwicklung, zum Beispiel über die Entwicklung von Kindern. Wir wissen heute schon, dass Kinder gewisse sensible Phasen, vor allen Dingen in der frühkindlichen Entwicklung, gibt es sensible Phasen und das kann gravierende Konsequenzen für Erziehung und Ausbildung haben. Wir wissen mittlerweile, dass es bestimmte psychopathologische Zustände gibt, die sehr, sehr wichtig sind für die Gewaltbereitschaft. Ein sehr großer Teil von Straftätern, die im Gefängnis sitzen, haben eine ganz bestimmte psychopathologische Symptomatik, Psychopathie bzw. Soziopathie, die eben mit einer Steigerung der Gewaltbereitschaft einhergeht. Auch das ist sehr wichtig, auch für unser Urteil zum Beispiel über die Verantwortlichkeit dieser Leute bzw. über die Strategien, die wir anwenden, um uns zum Beispiel gegen Gewaltbereitschaft zu schützen. Diese Konsequenzen sind eigentlich subtiler und schwer erfassbar, auch weil sie nicht den traditionellen Konflikten entsprechen, die in unserer Geistesgeschichte immer schon eine große Rolle gespielt hat. Und uns fehlen natürlich auch die großen und die spektakulären Begriffe, auf die wir diese Konflikte bringen können. Aber ich glaube, dass diese Konflikte auf die Dauer folgenreicher sind als der spektakuläre Umbruch des Menschenbildes, der uns manchmal prognostiziert wird. Also ich glaube, dieser Umbruch wird sicher ausbleiben, aber einige andere, in denen wir einfach mehr über uns erfahren werden, die werden noch kommen. Vielen Dank.